und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Am 24. Juni wurde die koreanische Adaption der erfolgreichen spanischen Netflix-Serie Haus des Geldes auf Netflix veröffentlicht. Die koreanische Version spielt sich in der nahen Zukunft ab, in der sich beide Koreas im Prozess der Wiedervereinigung befinden. Die Reaktionen auf die koreanische Adaption im Ausland gehen auseinander. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Schülerinnen einer Oberschule in Seoul haben zusammen mit ihrem Lehrer ein englischsprachiges Buch übersetzt, um Wissen über die Klimakrise zu sammeln. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir anhand von YouTube-Videos eines 11-jährigen nordkoreanischen Mädchens, das britisches Englisch spricht, über veränderte Propagandaarbeiten Nordkoreas. Nun Zeit für etwas Musik. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit der mit Cupid, gesungen von DKG. Die Fans von BTS werden als ARMY bezeichnet. Selbstverständlich gibt es auch in Nordkorea ARMY. Ein Unterschied zwischen mir und den anderen ARMYs ist, dass ich wirklich zur ARMY gehen musste. Mit diesen Worten und einem Bild eines zum BTS-Song DNA tanzenden nordkoreanischen Mädchens beginnt die Netflix-Serie Das Papierhaus – Gemeinsame Wirtschaftszone. Es handelt sich dabei um eine koreanische Adaption der spanischen Serie mit dem Originaltitel La Casa de Papel, die in Deutschland unter dem Titel Haus des Geldes bekannt ist und mit zu den erfolgreichsten internationalen Netflix-Serien 2021 zählt. Die koreanische Version spielt sich in der nahen Zukunft ab, in der ein freier Verkehr zwischen Süd- und Nordkorea möglich ist und sich beide Koreas im Prozess der Vereinigung befinden. Als Vorbereitung für die Wiedervereinigung ist an der Grenze eine gemeinsame Wirtschaftszone entstanden. Das nordkoreanische Mädchen Hongdan kam gleich nach der Entlassung aus der Armee voller Hoffnung nach Südkorea. Der Kapitalismus, den sie zum ersten Mal erlebt, macht ihr aber zu schaffen. Sie wird in eine Sackgasse getrieben, da taucht der Professor, der der Kopf hinter dem Überfall ist, auf und schlägt ihr vor, sich ihm anzuschließen. 8 Verbrecher, jeweils mit einem Spezialgebiet, kommen für einen Überfall mit Geiselnahme zusammen, bei dem 4 Billionen Won im Spiel sind. Die spanische Originalserie, bestehend aus 5 Teilen, wurde 2017 erstmals ausgestrahlt und gehört zu den erfolgreichsten internationalen Netflix-Serien. Seit bekannt wurde, dass Südkorea, das Land des großen Netflix-Hits Squid Game, eine Adaption der spanischen Serie herstellen wird, wartete die ganze Welt darauf. Das koreanische Papierhaus wurde am 24. Juni veröffentlicht und steht bereits einen Tag nach der Veröffentlichung auf der globalen Netflix-Hitliste nach der 3. Staffel der US-amerikanischen Superhelden-Serie The Umbrella Academy und der 4. Staffel der US-amerikanischen Science-Fiction-Mystery-Serie Stranger Things auf Platz 3. In der Originalserie wird die spanische Banknotendruckerei überfallen. In der koreanischen Version ist es die Vereinigte Banknotendruckerei in der gemeinsamen Wirtschaftszone beider Koreas. Dadurch, dass die Geiseln aus Menschen aus beiden Koreas bestehen, entstehen verschiedene interessante Konstellationen. Der von Squid Game Star Park Hae-soo gespielte Berlin, der aus Nordkorea kommt und den Überfall vor Ort leitet, verfolgt die Strategie, die Geiseln aus beiden Teilen Koreas einander überwachen und miteinander konfrontieren zu lassen. Im Original stehen sich die spanische Polizei und der spanische Geheimdienst bei den Ermittlungen zu dem Überfall gegenüber. In der südkoreanischen Adaption stehen sich die südkoreanische Polizei und eine Spezialeinheit der nordkoreanischen Armee gegenüber. Die restlichen Einstellungen und die Handlung sind fast identisch mit dem Original. Eine auffällige visuelle Veränderung ist, dass die Dali-Maske im Original, die von den Kriminellen getragen wird und vom spanischen Maler Salvador Dali stammt, in der koreanischen Version durch eine Hauhetal-Maske aus einem koreanischen traditionellen Maskentanz ersetzt worden ist. Im Original war die Dali-Maske ein Mittel, das das Image der Kriminellen als Kämpfer gegen den Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Park Hae-soo alias Berlin gefiel die Hauetal-Maske, weil diese als Symbol der Kritik an der Marktelite und deren Karikatur diene. Die Reaktionen auf die koreanische Adaption im Ausland sind gemischt. South China Morning Post schrieb, die koreanische Version verleihe der erfolgreichen spanischen Thriller-Serie ein raffiniertes geopolitisches Makeover. Im US-amerikanischen Mediennetzwerk The Verge hieß es, Netflix habe die beliebteste Serie mit der Kraft der koreanischen Contents in ihrer Blütezeit fusioniert. Es gibt aber nicht nur positive Bewertungen. Die Zeitschrift Vanity Fair bedauert, dass die südkoreanische Adaption zwar interessant, aber zu sehr an das Original angelehnt sei. Auf mehreren Kritik-Websites sind negative Publikumsrezensionen zu lesen, zum Beispiel, dass die koreanische Version kein Spin-off oder eine neue Kreation, sondern eine bloße Kopie des Originals sei. Die diesmal veröffentlichten 6 Folgen sind Teil 1. Der zweite Teil soll in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Artikel 9 der japanischen Verfassung verbietet kriegerische Aktivitäten sowie den Unterhalt von Streitkräften. Eine japanische Bürgerorganisation hat im Tokioter Stadtbezirk Adachi ein Denkmal für diesen Artikel aufgestellt. In anderen japanischen Regionen wie Osaka gibt es schon Denkmäler zu Ehren der japanischen Verfassung.
Es ist aber das erste Mal seit der Verabschiedung der japanischen Verfassung im Jahr 1946 nach Japans Niederlage im Zweiten Weltkrieg, dass in der Hauptstadt ein solches Denkmal errichtet wird. Der betreffende Artikel gilt als Symbol der pazifistischen Verfassung Japans. Die regierende liberaldemokratische Partei will mit ihrem Sieg bei den kommenden Oberhauswahlen am 10. Juli die Änderung dieser Verfassung vorantreiben. Auch in der Bevölkerung werden die Stimmen der Befürworter immer lauter.
Am 19. Juni wurde das Denkmal feierlich enthüllt. Yoshimi Tanaka, Generalsekretär der Bürgerinitiative, meinte, die Friedensverfassung sei der größte Stolz Japans und um die Wichtigkeit des Pazifismusartikels 9 hervorzuheben, habe seine Organisation das Denkmal aufgestellt. Die Bürgerinitiative, die im November 2020 für die Denkmalerrichtung ins Leben gerufen worden war, hat mit Spenden von rund 800 Einzelpersonen und Organisationen das Denkmal hergestellt. Es ist eine Kugel mit einem Durchmesser von 1 Meter aus rostfreiem Stahl.
Auf der Oberfläche steht der Artikel 9 in rosa Schrift geschrieben. Der Architekt Kinji Yoshida, der das Denkmal hergestellt hat, erklärt, es spiegle das Gesicht der Besucher wider, dadurch würden die Verfassung und die Bürger eins. Er möchte in Zusammenarbeit mit Bürgerorganisationen anderer Länder die Bedeutung des Artikels 9 der japanischen Verfassung in der Welt bekannt machen. Die Bürgerorganisation will durch verschiedene Veranstaltungen das Denkmal als eine touristische Sehenswürdigkeit bekannt machen und auch in anderen Gebieten Tokios weitere Denkmäler aufstellen.
Die Temperatur in Tokio hat den bisher höchsten Stand in einem Juni erreicht. Laut der japanischen Wirtschaftszeitung Nihon Keizai Shimbun wurde am 27. Juni in der Stadt Tokio den 3. Tag in Folge ein Hitzerekord registriert. Unter Berücksichtigung der Schätzwerte in den verbliebenen 3 Junitagen liegt die durchschnittliche Temperatur in den letzten 10 Junitagen bei 32,8 Grad Celsius, damit bei so heiß wie noch nie seit dem Aufzeichnungsbeginn des japanischen Wetteramtes im Jahr 1875.
Bisher betrug die höchste Durchschnittstemperatur in dem Zeitraum 30,8 Grad. Gemessen wurden diese Werte in den Jahren 1946 und 1963. In diesem Jahr wird dieser Rekord um 2 Grad überboten. In Japan wird nun damit gerechnet, dass wegen der kurzen Monsunregenzeit die Hitzewelle noch länger andauern wird. Das japanische Wetteramt gab am 27. Juni bekannt, dass in der Region Kanto am Ostmeer und im Süden der Insel Kyushu die Monsunregenzeit offenbar zu Ende gegangen sei.
Die große Hitzewelle wird auch die Wirtschaft des Landes nicht kalt lassen. Japan ist hinsichtlich seiner Energieversorgung wie Rohöl und Gas auf Importe angewiesen. Daher steigen die Energieimportkosten drastisch, wenn im Sommer wegen der verstärkten Nutzung von Klimaanlagen der Stromverbrauch steigt.
Weil die Rohöl- und Gaspreise als Folge des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegen sind, verzeichnete Japan bis vergangenen Monat 10 Monate in Folge, damit seit 2015 die längste Periode, ein Handelsdefizit. Vor allem das Importvolumen im Mai stieg gegenüber demselben Vorjahresmonat um 48,9% auf rund 9,6 Billionen Yen. Es ist das erste Mal, dass bei diesem Volumen die Marke von 9 Billionen Yen überschritten wurde.
Am 30. Juni tritt Ferdinand Marcos Jr. mit dem Spitznamen Bongbong sein Amt als neuer Präsident der Philippinen an. Damit steigt auch das Interesse an der neuen First Lady. Laut einem Bericht von AFP News am Montag wird damit gerechnet, dass die neue First Lady Luis Araneta Marcos großen Einfluss haben werde, auch wenn sie behauptet, dass sie kein großes Interesse daran habe, sich in die Politik ihres Mannes einzumischen.
Die 62-jährige Rechtsanwältin mit dem Spitznamen Lisa gab bisher kaum Interviews, Beobachter berichten aber, dass sie keine schüchterne Person ist. Sie soll im Hintergrund die Wahlkampagne von Bongbong Marcos gesteuert haben. Sie habe die Persönlichkeit eines Menschen, der bekommt, was er will. Michael Marcos Con, ein Cousin von Bongbong Marcos und Bürgermeister von Laok City, sagte, Lisa sei hart und in vieler Hinsicht auch das Rückgrat von Bongbong Marcos.
Auch ein Anwalt aus Manila und College-Kollege von Lisa erklärt, er glaube nicht, dass Marcos Junior eine Entscheidung trifft, ohne mit seiner Frau vorher darüber gesprochen zu haben. Sie sei die Beraterin Nummer 1 und die letzte Stimme, auf die man hören muss. Bongbong Marcos und Lisa, die 1993 in Italien heirateten und 3 Söhne zur Welt gebracht haben, haben sich 1989 in New York kennengelernt. Damals war Lisa als Anwältin tätig und Bongbong Marcos, der Sohn des 3 Jahre zuvor entmachteten Diktators Ferdinand Marcos, war im Exil. Lisa stammt aus einer Elitefamilie, die mit der politischen Partei verbunden war, die die korrupte 20-jährige Herrschaft des Diktators beendete.
Zur Entscheidung ihres Mannes als Präsident zu kandidieren, sagte Lisa im vergangenen Jahr in einer Talkshow, dass es seine Entscheidung war und dass sie ihn weder ermutigt noch davon abgehalten habe. In Bezug auf ihre Schwiegermutter Imelda Marcos, die einst für ihre verschwenderische Extravaganz berüchtigt war, meinte sie, dass sie als First Lady ihren eigenen Weg gehen werde. Ihr Vorbild sei sie selbst.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.
Der 58-jährige Geologielehrer Yi Yong-jun an der Hewa-Mädchenoberschule in Seoul beschloss 2017, mit seinen Schülerinnen ein Seminar durchzuführen, bei dem sie zusammen ein ausländisches Buch über die Klimakrise lesen und dieses ins Koreanische übersetzen. Das Ziel des Projektes war, sich dadurch noch tiefgreifender mit dem Thema Klimakrise zu beschäftigen, als einfach durch Unterricht oberflächliches Wissen übermittelt zu bekommen. Ausgewählt wurde das Buch The Long Thaw von David Archer, Professor für Geophysik an der University of Chicago. Ins Deutsche übersetzt heißt der Titel Das lange Tauwetter und der Untertitel lautet, wie Menschen in den nächsten 100.000 Jahren das Klima der Erde verändern. Das Übersetzungsprojekt wurde seitdem in Form eines kleinen freiwilligen Aktionskreises 2 Jahre lang durchgeführt. Etwa 20 Schülerinnen, die 2017 und 2018 in diesem Kreis aktiv waren, haben jeweils 10 bis 20 Seiten übersetzt. Der Lehrer Yi Yong-jun erzählte am 24. Juni in einem Interview mit der Tageszeitung Gyeongyang Shinmun, warum er das Buch ausgewählt hat. Das Buch sei vorteilhaft gewesen, weil es die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Klimaveränderungen behandelt, während es in anderen Büchern zum Thema Klimaveränderungen meistens lediglich um die gegenwärtigen Phänomene geht. Das Buch habe auch mit dem Lehrplan des Faches Geologie viele Überschneidungen gehabt. Der Teil, der die Schülerinnen und den Lehrer am meisten beeindruckt hatte, war der Teil über den Schelfeisbruch in der Antarktis. In dem 2008 erschienenen Buch hieß es, dass das Schelfeis künftig noch schneller als erwartet zerstört werden könne und die Antarktisgletscher noch schneller schmelzen können. Die Schülerinnen, die diesen Teil zusammen gelesen hatten, waren überrascht, als sie 2019 und 2020 in- und ausländische Berichte über den Schelfeisbruch in der Antarktis sahen. Als sie den Teil übersetzt hatten, sei es nur eine Möglichkeit gewesen. Es passierte aber wirklich und sie konnten die Ernsthaftigkeit der Klimakrise hautnah spüren. Die 23-jährige Chu Yenang hat 2017 in der 3. Oberschulklasse an diesem Übersetzungsprojekt teilgenommen. Sie sagt, im Geologieunterricht habe es eine Diskussion darüber gegeben, ob die globale Erwärmung von Menschen verursacht worden oder ein Naturphänomen ist. Durch das Übersetzungsprojekt habe sie lernen und verstehen können, in welchem Prozess die Erderwärmung durch menschlichen Einfluss beschleunigt wird. Das Manuskript des Buches, das unter Aufsicht des Lehrers Yi von Schülerinnen übersetzt wurde, wurde mit Hilfe von Geologieprofessor Cha Yong-ju von der Kyongsang-Universität im vergangenen Monat als Buch herausgegeben. Ein 11-jähriges nordkoreanisches Mädchen, das britisches Englisch spricht, ist auf YouTube aufgetaucht. Das Mädchen, das Sunga heißt, lebt in Pyongyang und geht in die 5. Grundschulklasse. Sie setzte im vergangenen April ihr erstes Video auf YouTube und am 9. Juni ihr zweites, in dem sie über ihre Erfahrung mit der Covid-19-Infektion und dadurch bedingte Isolierung berichtet. In dem Video wurde gezeigt, wie zwei Militärärzte sie besuchten, ihr Medikamente überreichten und mit der Hand an ihrer Stirn das Fieber ertasteten. Sunga erzählte auch, dass während ihrer Isolierung eine Freundin und eine Nachbarin jeweils Erdbeeren und Maultaschen vor die Tür legten und ein Verkäufer eines Gemüseladens von eben an alle 2 bis 3 Tage frisches Gemüse nach Hause brachte. Alles laufe so wie früher sehr gut, die Zuschauer mögen gut im Gedächtnis behalten, dass sie, auch wie sie, alle Schwierigkeiten gut überwinden können und dass die Pandemie bald zu Ende gehen werde. Sie möchte ihnen die Daumen drücken. Die Propaganda des nordkoreanischen Regimes verändert sich. Früher konnte man im Fernsehen eine Frau mittleren Alters in der traditionellen Tracht Hanbok sehen, die mit kräftiger Stimme das nordkoreanische Regime propagierte. Nun scheiden Nordkorea Fremdsprachen beherrschende junge Menschen in den Vordergrund zu stellen und soziale Netzwerke verstärkt zu nutzen. Die auf Nordkorea spezialisierte US-amerikanische Nachrichtenseite NK News hat am 23. Juni Ortszeit über das nordkoreanische Mädchen Sunga berichtet und analysierte, dass Nordkorea damit ausländische Unterstützer anzusprechen versuche. Sunga sagte in ihrem ersten YouTube-Video, das im vergangenen April veröffentlicht wurde, sie lebe in Pyongyang und wenn man Pyongyang besucht, würde man darüber überstaunt sein, dass es dort so viele Vergnügungsparks gibt. Dass sie so fließend Englisch spreche, sei deswegen, weil ihre Mutter ihr von ganz klein auf die Sprache beigebracht habe. Ihr Lieblingsbuch sei Harry Potter von Joanne K. Rowling. Sie würde gern mit den Zuschauern darum wetten, wer mehr über Harry Potter weiß. Nach NK News scheine die nordkoreanische Propagandaseite Seogwang bei solchen Propagandaarbeiten eine führende Rolle zu spielen. In der Tat war Sunga in einem im vergangenen Jahr von Seogwang produzierten Video zur Vorstellung der Schulen in Pyongyang zu sehen. Die US-Nachrichtenseite weist darauf hin, dass die Videos von einer Behörde erstellt und kontrolliert zu werden scheinen. In Nordkorea sei der Internetzugang für Einzelpersonen blockiert, daher sei es ausgeschlossen, dass der YouTube-Kanal von der Privatperson selbst verwaltet wird. Auf Twitter wurde im vergangenen Februar ein Account mit dem Namen Eric Anderson neu erstellt. Auf dem Profilbild ist ein junger Asiat zu sehen. Das Bild ohne Wasserzeichen ist genau dasselbe Foto, das die nordkoreanische Propagandaseite Seogwang auf Weibo, den chinesischen Mikroblogging-Dienst, gesetzt hatte. NK News wies darauf hin, dass dies bedeutet, dass der Besitzer des Twitter-Accounts dasselbe Originalbild benutzen kann und dass damit der Account von Seogwang kontrolliert wird. Eine junge Frau mit dem Namen Yang Il-shim hat im vergangenen Mai auf Weibo einen Account erstellt. Die Followerzahl beträgt bereits 5.500. Ihr Video wurde schon über 800.000 Mal aufgerufen. Die Frau, die ein T-Shirt mit der Nordkorea-Flagge trägt und auf Chinesisch ein Lied über den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un singt, sagt, dass sie großes Interesse am Austausch zwischen Nordkorea und China habe. NK News schließt die Möglichkeit nicht aus, dass sie eine Mitarbeiterin von Seogwang oder einem anderen staatlichen Medienbetrieb sein könnte. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Mit für jemanden, gesungen von Kim Sauer. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis Donnerstag.